Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe heute gleich drei Gäste bei mir. Zum einen den Markus, der in den letzten Wochen häufiger zu Gast war. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Und zum anderen Alexander, den ich letzte Woche versehentlich Andreas genannt habe. Entschuldigung, Alexander von Club Fans United, sowie Stefan von Club Fans United. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wir möchten natürlich über das Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart sprechen. 3:2 ging es am Ende für den VfB Stuttgart aus durch ein Tor von Florian Klein in der Nachspielzeit. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl dann, das die meisten FCN-Fans hatten. Stefan hat es, glaube ich, bei Club Fans United als wohl beste Saisonleistung tituliert und dann am Ende steht man doch mit leeren Händen da. Darüber werden wir uns unterhalten und zum anderen darüber, wie es denn nun um die Ultras, den Verein und den ganzen Rest der Fangemeinschaft steht, denn irgendwie fühlen sich mehrere Leute dann aktuell genötigt, einen Kommentar dazu abzugeben und das wohl nicht ohne Grund. Stefan Hofer hat bei nordbayern.de einen abgegeben und Alexander hat auf Club Fans United einen geschrieben und das wollen wir ein bisschen ausführlicher diskutieren. Anschließend wollen wir natürlich auch noch vorausblicken auf das Spiel gegen Sandhausen am Wochenende, aber lasst uns einsteigen mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, Alexander. Es war so, dass Michael Köllner zwangsläufig die Mannschaft umbauen musste. Hat er das nach deinem Gusto getan oder so, wie du es erwartet hast?
Ja, es waren natürlich viele Wechsel, die zwangsläufig waren. Wir haben ja die Rotsperre gehabt noch, die wieder aufgehoben worden ist. Pletschko war angeschlagen, hieß es zumindest. Marc Reiter fehlte ja auch. Also es gab ja viele verschiedene Umbaumaßnahmen. Ich hätte es mir fast ein bisschen defensiver gedacht in der Vorankündigung. Und natürlich war die Startelfdebüt von Teuchert natürlich eine gewisse Überraschung, nachdem so lang war. Und dass Schäfer wieder mal im Tor stand, hat mich dagegen nicht mehr überrascht.
Ja, Raphael Schäfer, wir hatten es letzte Woche auch schon mal hier bei Total beklubbt thematisiert, wird, glaube ich, wenn nicht alles ganz komisch läuft, die Saison zu Ende spielen im Tor des 1. FC Nürnberg. Stefan Kammerbauer wieder in der Startelf, Bulthuis rotierte wieder rein, weil Marc Reiter aufgrund persönlicher Probleme oder persönlicher Ereignisse so vielleicht besser fehlte. Teilst du Alexanders Einschätzung, dass es ein bisschen offensiv wirkte, mit Petrak ja nur ein echter Sechser, davor dann Hufnagel, Löwen, Sally, Behrens, auch eher offensiv ausgerichtet?
Ja, personell klang es ein bisschen offensiver, aber ich glaube, wenn man das dann auf dem Platz gesehen hat, dann war der FCN schon sehr, sehr defensiv ausgerichtet und man hat eigentlich ab nach 2-3 Minuten gesehen, worauf es hinausläuft, dass der Club quasi versucht, defensiv gut zu stehen, stabil zu stehen, die Stuttgarter nicht zu Chancen kommen lässt und es eben auf Konter absieht. Und so ist das dann auch ja quasi das ganze Spiel über gelaufen.
Markus, Stefan hat es gerade schon angesprochen, es war vielleicht rein von Namen eine offensive Ausrichtung, aber das Ganze dann doch sehr defensiv gespielt. Wie hast du diese ersten Minuten des Spiels dann wahrgenommen? Hattest du den Eindruck, dass sich das sofort findet? Wir haben ja in den letzten Wochen oftmals beim FCN beobachten dürfen, dass die ersten Minuten einer Halbzeit ihm nicht unbedingt liegen.
Ja, also ich glaube, in der ersten Halbzeit war es schon noch so, dass der Club mit Anpfiff eigentlich recht präsent schon war. Zumindest in der ersten Halbzeit wohlgemerkt, will da jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, dass die Mannschaft von Kölner recht gut eingestellt war und dass auch die vielleicht vom Papier her recht offensive Aufstellung sich doch mehr in Richtung eigenes Tor orientiert hat und von daher fand ich, sind sie eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen.
Die erste richtige nennenswerte Aktion, Stefan, gab es ja dann in der 10. Minute. Das war eine Ecke von Kammerbauer, gefühlt mit so einer Weiler-Variante. Also ich zumindest kann mich jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht dran erinnern, die so gesehen zu haben. Wie geht's dir?
Ja, das mir ging's da ähnlich. Wobei das ja immer hieß, dass das keine Weiler-Variante ist, sondern dass sich das die Spieler selbst ausgedacht haben. Sie haben es jetzt mal lang stecken lassen, haben es mal wieder versucht und ja, wurde ja sofort brenzlig.
Es war dann auch so, dass viel des Spiels irgendwie sich, ich habe, muss ich vielleicht kurz dazu sagen, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, weil ich in Prag war. Wie hat sich das Spiel dann weiterentwickelt? Also es gab ja sehr, sehr wenig Chancen im ersten Durchgang oder gerade in den ersten 25 Minuten, Stefan. Was war das für ein Spiel? Also man liest zwar immer, der FCN stand sehr tief, aber Stuttgart scheint ja auch keinerlei Lücken gefunden zu haben.
Ja, sie haben das extrem gut gemacht. Also klar hatte Stuttgart auch personell natürlich eine Überlegenheit und hatte auch eine Feldüberlegenheit, würde ich jetzt auch sagen. Sie hatten öfters den Ball, sie haben immer hin und her gespielt, aber sie kamen nie wirklich richtig in den FCN-Strafraum hinein, weil wir eben einfach defensiv verdammt gut gestanden sind und eben auf diese Nadelstiche gelauert haben, auf diese Konter gelauert haben. Und das haben wir extrem gut gemacht. Da muss man die Mannschaft wirklich loben, gerade auch wenn du so viele Junge drin hast, mit Löwen, Mühl, Kammerbauer, Hufnagel und Teuchert. Also das sind ja wirklich die halbe Mannschaft, die noch U23 oder niedriger spielen könnte. Das haben sie extrem gut gemacht, haben Stuttgart eigentlich nicht zu ihren Chancen kommen lassen und haben dann selber ihre Nadelstiche gesetzt und dann auch die Tore gemacht.
Ja, die Tore gemacht. Alexander ging's ja wie mir, konnte das Spiel auch nicht sehen, aber die Tore haben wir gesehen. Jetzt schreibt der Kicker zum 1:0, dass dem ein Foul vorausging. Das 1:0 wurde ja Freistoß gepfiffen nach Foul an Edgar Salli und der dann schnell ausgeführt von Teuchert auf Behrens, der in die Mitte zog, abschloss und dann ja letzten Endes das 1:0 erzielte. Aber teilst du die Einschätzung des Kickers, dass es eigentlich überhaupt kein Foul an Salli war?
Ja, ich bin ja wie bei dir, ich hatte es nur immer in der Zusammenfassung gesehen und da habe ich es auch nicht als Foul wahrgenommen.
Markus, wie ging's dir?
Ja, sagen wir mal so, er hat's eigentlich rausgefordert, der Salli. Der ist auf seinen Gegenspieler einfach aufgelaufen und Schiedsrichter hat gepfiffen und ja. Also wirklich als Foul hätte ich es jetzt auch nicht bezeichnet, glaube ich.
Stefan, zu guter Letzt.
Also ich habe es im Stadion gesehen. Ich war ein bisschen verdutzt. Ich sah da zwei Clubspieler. Dachte erst, er pfeift Foul gegen den Club. Dann war es aber Foul für den Club. Und eigentlich muss man die Aktion danach ja mal loben, weil Teuchert da verdammt schnell umgeschalten hat schnell den Freistoß ausgeführt und somit quasi die gesamte Stuttgarter Defensive überrumpelt und so sind wir dann auch zum Tor gekommen quasi.
Ja, also Teuchert auf jeden Fall gedankenschnell, während ja gefühlt alle Stuttgarter sich noch beschwert haben, Bastian Dankert, da fragten, wieso pfeifst du faul gegen uns, machte Teuchert einfach das Spiel schnell und dann erzielt er, wie gesagt, das 1:0. Bei der Zusammenfassung, die Bild-Zeitung auf YouTube stellt, ist man übrigens der Überzeugung, dass es kein Foul wäre, weil Pavard, glaube ich, Salli wohl von hinten einen Schubser mitgibt, was ihn letzten Endes erst in den Gegenspieler reinrennen lässt. So verschieden können Sichtweisen dann sein. Es war so, dass der FCN dann natürlich, Markus, ja das Spiel noch mehr für sich gestalten konnte in dem Sinne. Also man konnte sich natürlich noch ein Stück defensiver stellen, konnte Stuttgart noch mehr anrennen lassen.
Ja, das haben sie dann auch recht geschickt gemacht. Sie waren, wie gesagt, eigentlich noch ein Stück tiefer gestanden als vor dem 1:0 und haben den VfB kommen lassen, aber der VfB hat keine wirkliche Lösung gefunden, da unsere dicht gestaffelten Ketten mal zu überwinden und war eigentlich mal wieder ganz gut anzusehen, nachdem, was man in den letzten Wochen halt des Öfteren im Stadion gesehen hat, wie die gegnerischen Mannschaften bei uns durch die Reihen marschiert sind und das haben sie wirklich sehr, sehr geschickt gemacht, muss man echt sagen.
Es gab eine weitere Freistoßgelegenheit dann durch Maxim, der hatte ja kurz vor dem Führungstreffer schon eine, aber auch da war Schäfer auf dem Posten und dann, und jetzt dürft ihr euch jetzt aussuchen, wer zuerst die Lobeshymne anschwingt, war in der 33. Minute dann die große Stunde von Cedric Teuchert gekommen, der mit einem wirklich wunderschönen Solo, ich weiß nicht, ob ich das in meiner aktiven Fanzeit als Nürnberg-Fan schon mal miterlebt habe, wirklich ein wunderbares Tor über den halben oder dreiviertelsten Platz da aufgelegt hat. Also lasst euch aus, wer auch immer das Wort zuerst ergreifen möchte.
Ich sag's, wir haben ja nur darüber diskutiert, an wen wir es denn festmachen. Also ich glaube, jemand hat der Maradona gesagt, der andere sagte, Messi wäre natürlich mindestens, aber der wahre Clubfan hat natürlich sofort an Sergio Zarate gedacht, der auch mal so ein Solo hingelegt hat. Also ich kann sagen, ich habe so ein Solo tatsächlich beim Club schon mal gesehen und es ist natürlich eine Augenweide. Ist toll, dass man sowas anschauen kann.
Ja, Alexander ist ein bisschen älter als ich, ne? Aber Stefan.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, ich habe mir das danach dann auch noch mal im Fernsehen angesehen, im Stadion war das natürlich überragend, ne? Also ganz klar. Und dass er auch nach diesem ganzen Sprint, das ist ja auch eine gewisse Strecke, die er da zurückgelegt hat, dann noch so cool ist und so abgebrüht ist und das Tor dann macht, das ist natürlich à la Bonheur. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass ihn die Stuttgarter da auch sträflich haben gewähren lassen. Also da ist ja wohl keiner mal wirklich auf den Teuchert körperlich zumindest in Berührung gekommen. Der hatte da wirklich freie Bahn und konnte da durchmarschieren.
Markus, wie hast du das Tor erlebt?
Also es ist ja genau, also ich stehe im Block 5, Teuchert ist also bei uns vor der Nase mehr oder minder losgelaufen, hat sich da quer über den Platz durchgesetzt und wie Stefan schon sagte, also vom VfB hat keiner wirklich so die Anstalten gemacht, ihn mal anzugreifen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber Cedric hat es dann wirklich auch toll gemacht. Und dass er vor allem dann noch so einen platzierten und wuchtigen Abschluss dann hinterher setzt, alle Achtung. Und es war wirklich somit eines der schönsten Tore, die ich die letzten Jahre vom Club gesehen habe.
Ja, also nachdem ich ja auch die Zusammenfassung gesehen habe, mein Eindruck war so, bis zur Mittellinie, da konnte er wenigstens, also da haben die Gegenspieler noch so ein bisschen Anstalten gemacht, ihn wirklich stoppen zu wollen. Da ist er ganz gut dran vorbeigekommen. Und dann sind natürlich beide Innenverteidiger einfach Kilometer weit weg, haben Ewigkeiten die Möglichkeit, den Raum vor ihm ein bisschen enger zu machen, tun genau das nicht. Und dann schließt er natürlich dennoch überragend ab, hat ja dann relativ trocken nach dem Spiel gesagt, dass er froh ist, dass er reingegangen ist. Und damit hat er natürlich recht, wenn er den dann vorbeischießt, ist er der größte Depp. Aber ja, wunderschönes Tor. Stefan, wenn du ein Fazit unter diese ersten 45 Minuten ziehen müsstest, das war ja wohl so, dass Sully nochmal eine Möglichkeit dann in der 45. Minute hatte, wie würde das lauten?
Alles richtig gemacht, kurz und knapp. Also man hatte ja ein bisschen schon sehr hohen Respekt vor diesem VfB Stuttgart, die zuvor auch den direkten Konkurrenten geschlagen haben mit Union Berlin. Also man wusste, was da auf einen zukommt. Wir waren jetzt nicht so sattelfest in den letzten Wochen, haben uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Von daher, wenn du dann 2-0 gegen den VfB führst und das nicht mal unverdient, dann hast du alles richtig gemacht.
Gibt es dem etwas hinzuzufügen, Markus?
Also ich kann nur sagen, ich war die Woche zuvor in Würzburg und all die Dinge, worüber ich in Würzburg noch den Kopf geschüttelt habe, haben sie diesmal wirklich richtig gemacht. Es war für mich ja die beste Halbzeit der Saison, die ich gesehen habe.
Alles klar, also alles richtig gemacht. Beste Halbzeit der Saison. Ich hatte es eingangs erwähnt, am Ende hatte der Club dennoch keinen einzigen Punkt zu Hause geholt. Warum das so kam, darüber sprechen wir hier bei Total Beklubbt.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Mit 2-0 nach einem wunderschönen Solo und einem abgeklärten Schuss von Cedric Teuchert Solo, abgeklärter Schuss von Hanno Behrens, so sollte der Satz eigentlich lauten, führte der erste FC Nürnberg zu Hause gegen den VfB Stuttgart zur Halbzeit. Und dann brachte der Trainer der Stuttgarter, nämlich Hannes Wolf, zur Halbzeit den ehemaligen Nürnberger Daniel Ginczek, für den ja irgendwie immer noch so ein paar Herzen in Nürnberg schlagen. Ich habe neulich, glaube ich, mal bei Twitter geschrieben, ich gönne Ginczek ja alles, aber warum ausgerechnet für Stuttgart? Und ausgerechnet Ginczek sollte dann ja relativ zeitnah auch im Fokus stehen. Vorher standen allerdings, Markus, erstmal zwei andere Spieler im Fokus und das war Lukas Mühl und das war vor allen Dingen Simon Terodde.
Ja, also der Ball kam in unseren eigenen Strafraum halb hoch auf Terodde. Der stand im Rücken von Lukas Mühl. Der hat dann versucht, das Bein hochzunehmen, den Ball wegzuschlagen, hat aber dann Simon Terodde übersehen und hat ein bisschen, es sah ein bisschen doof aus, die Situation, hat ihn dann gefoult und hat er auch Glück gehabt. Er hatte ja zu dem Zeitpunkt schon gelb gesehen, dass er nicht wirklich dann vom Platz geflogen ist und in meinen Augen absolut gerechtfertigter Elfmeter.
Dann hast du jetzt eine meiner Fragen schon beantwortet, denn über diese gelbe Karte, die erste, bin ich irgendwie nie gestolpert. Und Kicker sagt nämlich auch, dass Mühl nach seinem Elfmeter-Foul an Terodde gelb-rot hätte sehen müssen. An dem Elfmeter an und für sich, Stefan, gibt's eigentlich nichts zu rütteln, oder?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also das, ich habe das schon im Ansatz irgendwie, als der Ball geflogen kam und Mühl da stand und ich sah Terodde da stehen und Terodde war schon eigentlich auch in einer gefährlichen Situation. Da ist mir schon mulmig geworden und dann war es auch schon passiert.
So war es dann. Ja, der Gefaulte tritt nicht selbst an. Bei Simon Terodde gilt das irgendwie nicht. Völlig humorlos jagt er ihn dann ja in die von sich aus gesehen linke Ecke. Raphael Schäfer springt in die andere und so stand es dann 2-1. Und dann brach die 50. Minute an und darüber ist zu reden, Andreas, jetzt sage ich schon wieder Andreas, Entschuldigung, Alexander, irgendwann. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, weil zweimal Andreas hier regelmäßig zu Gast ist. Also Alexander, Entschuldigung. Ja, der 2-2 Ausgleich dann durch Daniel Ginczek und der gewinnt ein Kopfballduell, sofern man das überhaupt Duell nennen kann, gegen Patrick Kammerbauer. Was läuft da schief?
Ja, ich glaube, so ganz so viel schief läuft da gar nicht. Das ist eigentlich so fast der Klassiker. Ich will zwar die Bayern irgendwie zitieren, aber wenn Lahm in ein Kopfballduell geht, die Außenverteidiger sind da in der Regel kleiner, die rücken dann mit ein, übernehmen einen Mann und wenn dann natürlich so ein bulliger Stürmer wie Ginczek ins Kopfballduell geht, dann passiert das schon mal. Das zeigt aber auch die Klasse, einfach von Ginczek da zu stehen und sich gut zu bewegen. Das ist ja das Schlimme. wie du ja sagst, denn Ginczek gönnt man es ja auch noch. Außen nicht ausgerechnet gegen uns. Aber dass so ein Tor fallen kann, das ist, glaube ich, auch nicht systemisch angelegt. Das ist, das passiert.
Mache ich mir Fußball zu einfach, wenn ich sage, Markus, gerade jemanden wie Ginczek, der so kopfballstark ist, dem muss man dann halt auch einfach einen Innenverteidiger entgegenstellen?
Also da bin ich genau deiner Meinung. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwei lange Innenverteidiger. Stuttgart wechselt einen zweiten Mittelstürmer, der Ginczek ja eigentlich ist, ein. Und da muss ich dann die Zuordnung gerade bei einem Standard einfach so wählen, dass an diesen beiden großen Leuten Terodde und Ginczek einfach unsere Innenverteidiger dran sind. Dass da der Kammerbauer nichts gegen ihn ausrichten kann. Ich glaube, das weiß ein E-Jugendspieler, wenn so ein Größenunterschied da ist, dass das einfach nicht funktionieren kann. Und da haben sie, glaube ich, mit der Zuordnung einfach ein bisschen geschlafen dann noch.
Stefan, welche Meinung teilst du eher? Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Patrick Kammerbauer hat meine Größe 1,74 Meter. Ja, Daniel Ginczek ist 1,90 Meter. Also das ist ja wirklich ein dermaßen ungleiches Duell.
Also ich sehe das ähnlich wie Markus. Da hat einfach die Zuteilung nicht gestimmt und es wären ja genug da gewesen, die Aufgabe hätten übernehmen können. Du hast einen Petrak auf dem Platz gehabt, du hast einen Löwen noch gehabt, du hast einen Hufnagel noch gehabt, die alle nicht klein sind. Also die hätten schon was mehr ausrichten können als Kammerbauer gegen Ginczek. Und von daher muss man da schon sagen, dass da einfach die Zuteilung nicht gestimmt hat.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. 2-2 nach guten 45 Minuten gab der erste FC Nürnberg dann innerhalb von 5 Minuten die Führung aus der Hand. Musste dann ja gegen den ersten FC Nürnberg, jetzt ist gerade hier ein bisschen der Wurm drin, Entschuldigung, gegen den VfB Stuttgart, der natürlich gewisse Comeback-Qualitäten besitzt, sich erstmal zurück ins Spiel kämpfen. Stefan, es wurde dann ja ein Stück weit ruppiger, aber es war auch so, dass der erste FC Nürnberg sich, wenn man den Spielberichten so Glauben schenken darf, gut zurück ins Spiel gekämpft hat.
Ja, das hat aber ein bisschen gedauert. Also die zwei Tore, die hat man gemerkt. Da war die Mannschaft schon geschockt. Und dann sind wir auch, ja, ich sag mal so 10 Minuten lang, Viertelstunde lang, sind wir da richtig ein bisschen wie so ein taumelnder Boxer übers Feld gerannt, bisschen geschwommen und haben uns dann aber so sukzessive, systematisch auch da wieder rausgekämpft und gegengehalten. Und dann war es eigentlich ein ähnliches Spiel wie in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Also dann waren wir eigentlich wieder gut drin. Der VfB kam auch nicht mehr so wirklich aufs Tor, so wie in der ersten Halbzeit. Und wir haben es wieder über Konter versucht und hätten dann ja mindestens eine von den drei Möglichkeiten, die wir gehabt hätten oder gehabt haben, hätten wir halt nutzen sollen zum dritten Tor.
Ja, aus der Zusammenfassung kenne ich jetzt nur den Kopfball von Löwen, wo sich ja dann mit Schlengerek sehr, sehr lang machen muss. Es gab noch eine Chance von Sally und von Behrens. Wie gefährlich wurde es da, Markus?
Also die Geschichte von Behrens war für mich die größte Chance. Haben wir auch von unserem Platz aus recht gut gesehen. Er hat da wirklich auch versucht, in so einem kleinen Gewühl im 16-Meter-Raum Längerick auszugucken. Hat wirklich darauf gewartet, dass Längerick sich auf eine Ecke konzentriert, aber er ist halt leider stehen geblieben. Und Hanno Behrens hat ihm dann mehr oder minder den Ball genau in die Arme geschossen. Das wäre natürlich echt die Chance überhaupt gewesen. Wobei man auch wirklich fairerweise sagen muss, dass der Längerreck in der zweiten Halbzeit wirklich zu einer absoluten Topform aufgelaufen ist. Der hat da schon einiges rausgeholt.
Es war dann so, dass es das Comeback von Sabiri gab nach Verletzungspause in der 75. Minute. Allerdings auch er jetzt nicht mehr die ganz großen Offensivbemühungen scheinbar initiieren konnte. Allerdings gab es dann eben noch eine ganz, ganz große Chance, Alexander. Und zwar durch, eben Klein in der Nachspielzeit, Florian Klein dann auf Vorlage von Ginczek, von Terodde, eben zum, möchte man sagen, Lucky Punch in der Nachspielzeit.
Ja, es ist, also auch wenn man das gerade von der Distanz miterlebt, normalerweise schaue ich ja mal alle Spiele an, da war es bei mir auch eine Familienfeier, und du kriegst das so mit über so einen Ticker, wie das dann zustande kommt, das ist wirklich Qualen pur, wenn man sich sowas dann aus der Hand nehmen lässt. Das ist, man muss da schon ein bisschen auch immer die Zusammenfassung gesehen haben, dann nochmal sagen, das darf dann eigentlich auch nicht passieren. Und dass dann so nochmal so eine Chance sich ergibt, das muss man routinierter runterspielen. Also ich glaube, das hätte man auch verteidigen können.
Stefan, stimmst du dem zu? Auch Hanno Behrens meinte ja, das dürfen wir am Ende nicht so einfach aus der Hand geben.
Ja, das sehe ich absolut so. Also du musst in dem Spiel mindestens diesen einen Punkt dann am Ende mitnehmen. Aber ich sag mal so, das ist halt auch ein bisschen Tribut zollen für das, was auf dem Platz steht. Ne? Wenn man da, du hast es gerade vorhin erwähnt, Sally ist dann noch eingewechselt worden. Wenn man dann so viele junge Spieler auf dem Platz hat, da fehlt dann eben auch die Erfahrung, so ein Ergebnis dann halt auch sicher über die Zeit zu bringen. Ich meine, klar, da kann man jetzt wieder schimpfen, dass vielleicht jetzt hinten Bultus den Fehler gemacht hat, der ja eher als älterer oder erfahrener Spieler gilt. Aber das Verteidigen geht ja da schon vorne los, das Unterbinden von Pässen und so weiter. Da war man ein bisschen, meines Erachtens, ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber das liegt eben in der Natur der Sache, wenn du so viele junge Spieler auf dem Platz hast.
Zumal die Spieler, die auf dem Platz waren, auch wirklich echt am Ende ihrer Kräfte waren. Man hat es bei Teuchert schon Mitte der zweiten Halbzeit gesehen, dass er echt auf der letzten Rille läuft. Und deswegen ist da in vorderster Front sind auch die Stuttgarter Innenverteidiger nicht mehr so angelaufen worden. Und die mussten halt wirklich dann auch diesem Tempo, das sie dann zeitweise gespielt haben, gegen Schluss dann einfach ein bisschen Tribut zollen.
Ich muss auch mal sagen, vielleicht noch, muss auch mal auch Anerkennung zollen, wie sie es gemacht haben. Also diese drei Aktionen von Ginczek, Terodde und von Klein, das war auch gut gemacht. Ne? Also das ist, da setzen sie sich jeweils mit der individuellen Klasse auch sehr gut durch. Und ich habe mir das dann auch gedacht, so Mist, ne? Auch Schäfer hat man im ersten Moment ja auf den sozialen Medienkanälen zumindest, den kann man vielleicht halten. Aber ich möchte da freisprechen, das ist auch gut gemacht. Dass man es von Anfang an, wie Stefan sagt, vielleicht unterbinden muss, dann vielleicht auch einen Foul irgendwo ziehen. Das ist richtig, aber dann muss man auch sagen, da merkt man auch, was für Qualität bei Stuttgart am Platz steht.
Am Ende war es wohl eines der besten Spiele, die der erste FC Nürnberg in den letzten 1, 2, 3 Jahren abgeliefert hat. Am Ende sind aus dieser Partie ja ganze 5 Leute in der Kicker-Elf des Tages gelandet, unter anderem eben Teuchert, Behrens und Kammerbauer für den FCN. Und ich glaube, Markus hat es vorhin angesprochen, eben auch Mitchell Längerek für den VfB Stuttgart sowie Simon Terodde. Wenn du jetzt nochmal ein abschließendes Fazit unter das Spiel schreiben müsstest, Stefan, war es die beste Saisonleistung und dann am Ende eben trotzdem nichts wert?
Ja, Saisonleistung kann man da schon sagen. Es war vielleicht nicht das beste Spiel, aber die beste Leistung, wenn man den Gegner anguckt und sieht, was wir auf dem Platz hatten. Ne? Da muss man ganz klar sagen, das war mit Sicherheit die beste Saisonleistung. Ich weiß, in der Vorrunde gab es auch zwei Spiele gegen zwei Aufstiegsanwärter, gegen Union Berlin und Hannover, die man auch zu Hause, glaube ich, souverän gewonnen haben. Kann ich mich jetzt nicht mehr ganz zurückerinnern, ob die besser waren. Aber jetzt so gefühlssubjektiv gesehen, muss man ganz klar sagen, von der Leistung her war das bisher das Beste in dieser Saison.
Ja, Hannover, nach dem, was ihr schildert, war ein sehr, sehr ähnliches Spiel, soweit ich mich zurückerinnere. Auch tief gestanden, sehr gut gekontert, zumindest in der ersten Halbzeit. Markus, wie geht's dir?
Also Hannover habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass wir mit so jungen Leuten so schnelle Kombinationen und so ein schönes Flachpassspiel mal durchgesetzt haben, wie wir es jetzt gegen Stuttgart gemacht haben. Von daher denke ich, Anbetracht der Stärke des Gegners, für mich auch die beste Saisonleistung.
Was bleibt ist, dass der erste FC Nürnberg einen Tabellenplatz eingebüßt hat, aktuell jetzt Neunter ist, einen Punkt Vorsprung hat auf den SV Sandhausen, der ja dann am kommenden Samstag der Gastgeber gegen Nürnberg ist. Darüber werden wir am Ende der Sendung sprechen. Wir widmen uns gleich ausführlich einem anderen Thema, und zwar dem Streit zwischen Ultras, dem Verein und allen anderen Fans. Es ist mittlerweile doch ein großes Politikum in Nürnberg oder zumindest rund um den ersten FC Nürnberg geworden, und wir möchten uns da gleich mal ausführlicher mit beschäftigen.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die Nordkurve in Nürnberg schweigt, und das ja aus ihrem Sicht gutem Grund. Viele andere Fans sehen das ein bisschen als kindisch an, tun das ab als ihr seid keine Fans, ihr seid euch selbst genug, euch geht es nicht um den Verein. Es ist alles nicht so einfach, möchte man sagen. Und Alexander hat auf Clubfans United einen Kommentar dazu verfasst, den ich jedem ans Herz legen möchte, der ihn noch nicht gelesen hat. Und für alle, die ihn noch nicht gelesen haben, aber gerade den Podcast hören, möchte ich Alexander bitten, das einfach mal kurz zusammenzufassen.
Ja, vielleicht mal zum Hintergrund, warum ich überhaupt mich bemüßigt gefühlt habe, überhaupt einen Kommentar zu schreiben. Also vorweg muss man mal so sagen, wir bei Clubfans United halten uns doch sehr zurück, was normalerweise das Thema Ultras angeht. Es ist eine reine Sache von Respekt und auch der Einsicht geschuldet, dass wir zu wenig Einblick in die Thematik haben. Und ich glaube, man sollte nur über Dinge schreiben, die man selbst erlebt hat oder von denen man wirklich eine gewisse Art von Kenntnis sich auch anmaßt. Und warum habe ich trotzdem das Thema aufgenommen? Das hat einfach den Hintergrund, dass es doch jetzt die Grenzen zwischen dem Twist zwischen Verein und Ultras, den man natürlich mitbekommen hat, der auch in dem ersten Stimmungsboykott zu der ersten Stimmungsboykott geführt hat, jetzt die Grenzen übersprungen hat. Und wir haben dann die ersten Feedbacks bekommen, einfach die wir auch gelesen haben, wo die Ultras oder zumindest ultranahe Zuschauer dann darüber berichtet haben, dass dann doch massive Anfeindungen von den, jetzt muss man mal so aufpassen, wie man das clustert, normalen Fans gegenüber den Ultras ist, wo plötzlich eine Stimmung sich auch ganz massive Fronten gegen diese Gruppe gerichtet hat. Und das schafft jetzt plötzlich so eine Stimmung, so eine Gemengelage, wo ich mir dachte, da muss man sich jetzt mal auseinandersetzen damit. Und das habe ich versucht in dem Kommentar zu machen. Und vielleicht ein paar Kernthesen, die ich dabei aufgestellt habe, ist einfach mal schon einerseits das einfach mal auch zu respektieren, die Ultras in ihrer Form zu respektieren. Und die nicht so per se in einer Art von Sippenhaft immer sie auf Pyro zu reduzieren und zu sagen, das sind doch die Krawallmacher, die alles schlecht machen. Ich glaube, das trifft's nicht. Das ist auch für doch vollkommen ins falsche Fahrwasser führen. Fakt ist aber tatsächlich, dass es da Vorfälle gegeben hat, die zwischen Verein und Ultras massive Probleme gegeben hat und die auch dem Verein sehr schaden. Jetzt kann man natürlich sagen, was passiert jetzt, wenn sich die normalen Fans oder die Fanbasis oder wie immer man das bezeichnen mag, sich gegen diese Ultra-Bewegung stellt. Und ich glaube, das ist ein gefährliches Gemengelage. Und das ist auch eine Kernaussage meines Kommentars gewesen. Wenn sich die Fanszene innerhalb eines Vereins oder auch insgesamt beginnt zu zerfleischen oder gegenseitig zu zerlegen, dann kommen wir in eine Situation rein, wo wir bestimmte Kräfte, die wir schon seit langem feststellen im Fußball, in Bewegung bringen. Und ich habe da jetzt mal den Herrn Seifert einfach auch von der DFL zitiert, der sich da auch geäußert hat, der sehr kritisch gegenüber den Ultras und so ähnlicher Gruppierungen, zum Teil zu Recht, gegenüber Einzelnen geäußert hat, aber der dann in seiner gesamten Tenor doch sehr abkanzelnd war. Und wohin führt das vielleicht? Da muss man natürlich sagen, wir kennen, wenn wir einen Blick nach England haben oder vergleichbare Länder, zu einer Zerschlagung von Fankultur und einer Reduzierung von Zuschauern, Fans auf Besucher und Konsumenten. Und ich glaube, es gibt für mich kein Schwarz und Weiß bei dieser Diskussion. Ich glaube einfach nur, dass man erstens mal differenziert dran gehen muss. Wir sollten, wie gesagt, keine globalen Verurteilungen gegenüber den Ultras machen. Man sollte auch keine Rechtfertigungen suchen. Jetzt, ich glaube, was strafbar ist, muss strafbar bleiben und muss auch verfolgt werden. Da bin ich absolut einer Meinung. Aber wir sollten auch wirklich sehr vorsichtig sein mit offenen Konflikten innerhalb einer Fanszene und da mit großen Ruhe und Augenmaß nicht in so eine Art von ich bin der bessere Fan, wir kommen auch ohne euch klar reingehen. Das mal kurz zusammengefasst, worum es mir da geht. Die Resonanz war, denke ich mal, sehr viel Zustimmung, was mich nicht nur deswegen freut, weil ich geschrieben habe, sondern weil ich glaube doch, dass dann, wenn man solche ruhigen Worte wählt, es erfreulich ist, dass sehr viele dann auf ein Like drücken können oder das retweeten können und das auch unterschreiben können, weil ich glaube, das ist eine gute Botschaft.
Ja, ganz allgemein natürlich stimme ich dir dazu. Niemand sollte in Sippenhaft genommen werden. Jeder kennt es ja so, vielleicht auch aus dem entfernteren Bekanntenkreis, die wenig mit Fußball am Hut haben, dass Fußballfans ja gefühlt alle Verbrecher sind. Genauso wird es halt aber auch teilweise innerhalb der Fußballszene mit Ultras gehandhabt. Markus, inwiefern stimmst du Andreas zu? Inwiefern widersprichst du ihm vielleicht auch?
Alexander nochmal, ganz kurz.
Ach, hab ich schon. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was drin ist. Was?
Nee, also ich kann Alexander da absolut nur zustimmen. Was mich gerade jetzt am Samstag eben sehr, sehr nachdenklich gemacht hat, waren wirklich auch die Anfeindungen. Wie gesagt, ich stehe Block 5a. Da ging es also schon nach dem 2-0, als die Blöcke 7 bis 11 geschwiegen haben, ging es dann aus Block 5a und vor allem aus dem Dreierblock dann los mit diesen Sprechkörn-Ultras raus. Und ich finde es die ganze Geschichte eigentlich auch sehr, sehr bedenklich. Man sollte es sich wirklich, wie Alexander auch geschrieben hat, nicht zu leicht machen und alle da immer in einen Pott mit reinschmeißen. Allerdings sollte man eben auch die sogenannten Normalo-Fans, wie sie Stefan Hofer auf nordbayern.de bezeichnet hat, auch nicht in einen Topf schmeißen. Und das ist mir zum Beispiel an diesem Kommentar von Stefan Hofer ein bisschen aufgestoßen, der sich sehr differenziert eigentlich auch mit der Ultraszene, besonders UN94 und BDA auseinandergesetzt hat, aber auf der anderen Seite die Normalo-Fans dann mehr oder minder in einen Topf geworfen hat. Und ich glaube, da gibt's schon enorme Unterschiede noch.
Stefan, wie groß siehst du dieses Risiko einer Spaltung und inwiefern stimmst du Markus und Alexander zu?
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Zum großen Teil haben sich nicht natürlich die Ultras selber zuzuschreiben, dass auf sie dann auch ein bisschen negativ geguckt wird, weil sie natürlich nicht wirklich eine Außenkommunikation betreiben, sondern man sieht immer nur das, was passiert und erwartet dann irgendeine Reaktion. Und meistens ist es dann so, wie jetzt was in Karlsruhe war, da ist eben was passiert, da kam es fast zu einem Spielabbruch, aus welchen Gründen auch immer, aber Fakt ist, unsere Gruppierung, unsere Fans, die Ultras waren daran beteiligt, auch wenn es bloß vielleicht 5 oder 10 Personen aus der Gruppe waren, ist es dann so, dass der Rest der Gruppe die anderen ja auch mitdeckt und somit gilt für mich da doch schon die Sippenhaft mittlerweile, weil ich da sagen muss, naja, also wenn man es dann regelmäßig nicht schafft, sich von solchen Vorfällen zu distanzieren und immer den Deckel drauf hält, dann braucht man sich nicht wundern, dass von anderen Seiten, von den Normalos der Fans da wenig Verständnis kommt. Das, was gegen den VfB Stuttgart mit den Ultras rausrufen, dann passiert es, ich glaube, da ist so ein bisschen ein Fass auch ein bisschen leicht übergelaufen, weil es gab ja schon 2 Stimmungsboykotts vorher. Damit wollten es die Ultras eigentlich auch belassen, glaube ich. Jetzt haben sie dann gegen den VfB Stuttgart wieder beschrieben und was halt ein bisschen ärgerlich war, da steht so eine junge Mannschaft auf dem Feld, die Unterstützung braucht und du machst so ein gutes Spiel und wie gesagt, die Mannschaft hätte eigentlich Anfeuerung kräftig benötigt und dann schweigt da die halbe Nordkurve, das stößt natürlich vielen negativ auf. Ich sehe es jetzt mal ein bisschen auch ein bisschen positiv wieder Alexander, weil die Ultras ja jetzt dann mittlerweile auch gemerkt haben, dass es vielleicht so nicht weitergeht und dass sie jetzt wieder Gesprächsbereitschaft mit dem Verein signalisiert haben. Abschließend bleibt noch zu sagen, ich halte nichts von diesen Stimmungsboykotts, weil eigentlich geht der Konflikt ja zwischen den Ultras und der Vereinsführung und da kann die Mannschaft meines Erachtens am wenigsten dafür.
Vielleicht noch ein Wort von mir noch dazu. Ich sag mal so, auch man muss es natürlich schon genauso gut differenziert wieder sehen. Also dieser Stimmungsboykott, den finde ich persönlich auch deplatziert. Das ist mag auch vollkommen unbenommen sein, weil ich finde genauso, eine Mannschaft hat es nicht verdient und das ist auch mein Schluss Plädoyer am Ende, dass man sich alle mal wieder darauf besinnt, doch eigentlich worum es geht. Und das ist doch zumindest, wenn man als Fan sich originär mal so fühlt, die Mannschaft zu unterstützen. Durch seine Anwesenheit, vielleicht noch idealerweise durch die Anfeuerung und durch ein Feedback, durch Unterstützung. Das ist doch, darum geht's eigentlich. Und jetzt da in so einer Phase, und ich sag's immer noch, dass die Phase ist zwar so gut wie vorbei, der Klassenerhalt wohl gesichert, aber doch noch nicht der Deckel drauf, sollte diese Mannschaft Unterstützung erfahren und nicht zu solchen Konkurrenzkämpfchen führen. Aber das ist ja das eine. Also die Begründung für den Unmut und das Unverständnis ist das eine. Das Entscheidende ist, wie gesagt, was wir jetzt hier auch diskutiert haben, was passiert daraus? Und ich glaube, es geht nicht nur allein jetzt um den Unmut über den Stimmungsboykott zu äußern. Ich habe schon das Gefühl, was der Stefan auch gesagt hat, da ist ein Fass übergelaufen. Das hat so angefangen mit einiger Zeit mit dieser Trikotaktion. Das hat damals mit dieser Parkplatzaffäre mit Martin Bader was zu tun, wo man diese Dominanz, nenne ich es mal so, die Ultras doch in der Fanszene auch haben, aufgrund ihrer Geschlossenheit, schon lange ein Dorn im Auge war. Genau diesen Gesangsteppich, das man über dem Stadion legt. Das ist halt nicht immer jedermanns Sache. Und das wird jetzt so alles verwebt sich so und dann plötzlich bricht es heraus und plötzlich Ultras rausrufen. Und ich glaube, das ist das Gefährliche. Wir müssen schon bei Fakten bleiben und bei einzelnen Themen bleiben. Ich finde Stimmungsboykott blöd. Ich finde es genauso blöd, was in Karlsruhe passiert ist. Ich finde auch den Gesangsteppich nicht ideal. Das ist alles Einzelthemen, aber es ist noch lange nicht gesagt, dass wir jetzt plötzlich wiederum es umkehren und alle Wixford uns hier einen Riss reinkommen lassen. Ich glaube, Nürnberg braucht eine starke, geschlossene Fanszene und man sollte das Ganze eher nutzen, um jetzt mal ins Gespräch zu kommen, nicht nur mit dem Verein, sondern auch zwischen Vereinen, Ultras und den anderen Fans eine Gemeinsamkeit, eine Ebene wiederzufinden.
Du hast gerade was angesprochen, was ich absolut teile. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem, das so ganz, ganz viele Ebenen kennt, die sich im Laufe der Jahre alle übereinander gelegt haben und jetzt irgendwie zu einem großen Ganzen verwoben werden. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, das ist ja oftmals, oder lange, lange Jahre war mein Eindruck, dass die Ultra-Problematik genau 2 Seiten kannte, nämlich geile Choreos, gute Stimmung in aller Regel und das ist was sehr Positives. Und die Kehrseite halt, Krawalle oder irgendwelche Pyro-Aktionen, die den Verein viel Geld kosten. Und damals war uns ja das finanzielle Ausmaß oder das finanzielle Debakel des 1. FC Nürnberg noch gar nicht im vollen Umfang bewusst. Dann kam eben andere Aktionen hinzu, das ist ja angesprochen, Trikot-Affäre und so weiter. Und jetzt dann eben dieser Stimmungsboykott in einem vermeintlich, oder in, nicht nur in einem vermeintlich, in einem wichtigen Teil der Saison. Es begann ja gegen Aue eigentlich, wo tatsächlich ja noch Abstiegsgefahr herrschte und dann doch ziemlich tote Hose irgendwie im Stadion war. Und das alles wird jetzt irgendwie in einen Topf gehauen, kräftig umgerührt und dann womöglich vielleicht auch von der einen oder anderen Gruppierung innerhalb der Fanszene da eine Chance gesehen. Also dafür stecke ich da wieder, du hast es angesprochen, Alexander, man sollte eigentlich nicht über was sprechen, wo man nicht drinsteckt, aber man kennt das aus anderen Fußballvereinen, wo es ähnliche Situationen gab, wo sich die Ultras ein Stück weit zurückgezogen haben und dieses Loch dann gefüllt wurde, da dann zu allem Übel meist noch von politisch fragwürdig Gesinnten. Markus, wie kriegen wir dieses ganze Gebilde aufgedröselt?
Schwierige Frage. Ich glaube, was als allererstes mal von allen Seiten da sein müsste, die Ultras haben es ja in ihrem Flyer jetzt auch zumindest schon mal angedeutet, das ist Kommunikation. Es ist Gesprächsbereitschaft da, die Ultras haben es jetzt demonstriert und ich finde, da sind jetzt alle gefordert. Es ist der Verein gefordert, es sind auch Vertreter von den Normalo-Fans dann gefordert, sich da mal alle an einen Tisch zu setzen und die ganze Geschichte einfach mal auszudiskutieren. Es bringt nichts, ständige Schuldzuweisungen zu machen. Die Dinge, die passiert sind, die kann man einfach auch nicht mehr rückgängig machen. Seien es jetzt die Szenen in Karlsruhe oder kurz darauf beim U19-Derby gegen die Westvorstadt. Es ist halt nun mal passiert. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Aber wichtig ist, welche Lehren werden da draus gezogen? Und ohne Kommunikation wird das Ganze nicht funktionieren. Und da sind jetzt wirklich alle gefordert, weil es sollte ja allen eigentlich wirklich nur um eins gehen, nämlich um den ersten FC Nürnberg. Und im Moment ist die Mannschaft der große Verlierer aus der ganzen Geschichte, weil die kommt sich, glaube ich, dann schon auch ein bisschen respektlos behandelt dann auch vor, wenn dieser Stimmungsboykott ist.
Dem ist wohl so. Ich weiß nicht, ob Stefan oder Alexander abschließend noch etwas sagen möchten.
Aktuell
nicht. Ja, ich glaube,
Markus hat es gut abgeschlossen.
Ich muss nur eins sagen, weil das mit der Kommunikation, das hatten wir im Vorfeld im Redaktionsteam auch immer schon heftig diskutiert ist. Es ist natürlich schwierig, von einer Gruppierung Kommunikation, gerade auch Außenkommunikation zu fordern, die gerade die Außenkommunikation als eine der Sachen, die sie partout nicht machen möchte, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Also dieser Boykott gegenüber Medien. Das ist nicht dann schwierig zu sagen, ihr müsst doch reden. Ich habe auch im Vorfeld immer gesagt, genauso, ich bin ja auch nicht dafür gefordert, mich ständig von irgendwas zu distanzieren, nur weil ich ein Clubfan bin, muss ich mich ja nicht davon zu distanzieren, dass irgendjemand einen Becher auf die Ultras wirft. Also deshalb, genauso denke ich mal, sollte man da schon genau drauf gucken. Was vielleicht trotzdem, wie gesagt, diese internen Gespräche sind wichtig. Ich glaube, das hat Markus auch gesagt, dass man intern reden muss, nicht mal über die Medien, sondern in kleineren Gruppen, dass man da Kommunikationswege und Verständnis schaffen will. Aber ich glaube, genauso gut ist es wichtig, dass man schon konsequent aufarbeitet, wo auch Fehlverhalten ist. Und das ist, dass man das auch tatsächlich sanktioniert. Und das geht vielleicht in einer anderen Form, als der DFB es laufen macht, indem er dann quasi ganze Gruppen komplett sanktioniert. Denn das schafft immer nur Fronten. Man muss Lösungen finden, wo man Einzeltäter ganz konkret bestraft und dann darauf hingeht und das nachschaut, wer hat da was wirklich falsch gemacht. Und ich glaube, das ist genauso wichtig bei einer Aufarbeitung, dass man das mit einbezieht. Und ich glaube, dann dieser Mix aus dem differenziert betrachten, es gibt halt nun mal keine einfachen Lösungen, die hätten wir immer ganz gern, sondern das Leben ist kompliziert. Man muss sich da einfach durchwühlen und muss es aufarbeiten. Und ich werfe den Ball ein bisschen zum Verein, weil der Verein ist der, der uns alle verbindet und der sollte sich vielleicht überlegen, wie er mit den Dialogen und mit der Außenkommunikation wieder ein Umfeld schafft, mit dem die Wogen geglättet werden. Das ist nicht einfach, aber ich traue dem Verein zu.
Dann hoffen wir, dass du recht behältst. Das waren die Meinungen von Alexander und von Stefan von Clubfans United sowie von Markus zur Problematik zwischen den Ultras und den Normalo-Fans des ersten FC Nürnberg. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst sie uns wissen, schreibt uns auf Twitter oder auf Facebook, kommentiert unter dem Podcast auf meinsportradio.de, auch das ist mittlerweile möglich, und lasst uns wissen, wie ihr die ganze Problematik seht. Womöglich werden wir es in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen, vielleicht auch aufgreifen müssen. Wir sind gespannt, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt und hoffen, denke ich, alle, dass das Ganze ein gutes Ende findet, einfach im Interesse des Vereins. Was natürlich auch ein gutes Ende finden soll, ist die restliche Saison, und die geht am Samstag weiter mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen. Was wir da erwarten, darüber werden wir hier bei Total Beklubbt gleich sprechen.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Goal! Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir möchten uns abschließend hier bei Total Beklubbt noch ein wenig über die anstehende Partie gegen den SV Sandhausen unterhalten, aber vorab noch über ein paar Vertragsverlängerungen oder Veränderungen sprechen. Markus ist immer noch zu Gast, genauso wie Alexander und Stefan von Clubfans United. Alexander, es sind drei Personalien, über die wir kurz sprechen möchten. Die einen betreffen zwei sehr junge Spieler, nämlich Sabiri und Lippert. Beide waren noch mit Amateurverträgen ausgestattet, wurden jetzt in den Profibereich überführt quasi. Obendrein wurde noch bis 2020 mit beiden verlängert. Ein absolut nachvollziehbarer Schritt, oder?
Ja, und auch wichtig. Also ich denke, das sind gerade so Talente, die jetzt gerade den Sprung in das Profigeschäft geschafft haben. Und auch gerade Sabiri hat natürlich in den ersten Spielen schon durchaus Potenzial angedeutet. Man Lippert auch, aber Sabiri ist natürlich als Offensivspieler noch mehr im Fokus und es schafft natürlich sofort Begehrlichkeiten. Und das war natürlich ein heißes Eisen, die komplett ohne Profivertrag und auch ohne Bindung zu haben. Und wir hatten eigentlich immer schon ein bisschen spekuliert, gibt es da vielleicht einen Passus, dass eine Person so vielen Spielen dann automatisch einen Vertrag hat. Gibt es ja durchaus auch. Deswegen gut, dass die beiden jetzt unter Vertrag sind. Ich glaube, das sind zwei schon für uns Juwelen im Verein. Und da wollen wir erstmal noch viel Freude dran haben und dann hoffentlich auch irgendwann mal eine reichhaltige Aufwandsentschädigung.
Reichhaltige Aufwandsentschädigung, ist natürlich immer ein Faktor beim ersten FC Nürnberg, gerade in der aktuellen finanziellen Situation. Gerade bei Dennis Lippert kommt natürlich erschwerend auch noch hinzu, dass man jetzt ihm so ein bisschen auch signalisiert, wir zählen trotzdem auf dich, trotz der schweren Verletzung, oder Stefan?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Er hat es ja auch nicht verkehrt gemacht. Er ist da reingeworfen worden, hat sich gleich positiv gezeigt. Umso schade war es natürlich, dass er da sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Ja, klar ist das ein deutliches Zeichen, dass man auf ihn baut und dass man nächstes Jahr auch wieder mit ihm plant.
Eine weitere Personalie, Markus, ist Dave Bulthuis, der ja seit Anfang des Jahres schon so ein bisschen durch die Medien geistert. Der Vertrag läuft aus, man wollte von Seiten des ersten FC Nürnberg verlängern, allerdings halt nicht zu den aktuellen Bezügen. Wir alle erinnern uns, für viel, viel Geld oder vor allen Dingen für viel Gehalt gekommen als Außenverteidiger, wer auch immer das damals sich überlegt hat. Und dann ja, schrieb der Kicker eigentlich schon zu Beginn des Jahres, dass es wohl aktuell da nichts Nennenswertes aufeinander zu bewegen gibt oder kein Nennenswertes aufeinander zu bewegen gibt. Und jetzt kochte das Ganze nochmal so kurz hoch. Es scheint, als wäre dieses Kapitel beim ersten FC Nürnberg beendet.
Ja, also ich denke auch, da wird nicht mehr viel passieren. Dave Bulthuis hätte ganz gerne wahrscheinlich mindestens sein Gehalt, was er bislang hatte. Ich sehe es zumindest so, dass seine Leistungen das Ganze in keiner Weise rechtfertigen, selbst wenn er wirklich der absolute Führungsspieler wäre. Aber ich denke, er macht im Moment einfach einen Kaderplatz voll. Es ist gut, dass wir ihn haben, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in dem Fall nicht gut genug. Und da ich denke, dass er da nicht bereit ist, Abstriche zu machen, wird das Thema sich dann zum 30.06. dann erledigt haben.
Ist Dave Bulthuis jemand, mit dem du nachweinst, Alexander?
Ich sag mal so, mir geht's so ähnlich. Am Anfang, wie er kam, habe ich mich wirklich die Augen gerieben und dachte mir, was wollen wir denn mit dem? Und dann, ich glaube, Florian hat es damals mal gesagt, hat einen Wendekreis wie ein Tanker. Wir wussten gar nicht als Linksverteidiger. Wahnsinn. Aber er hat sich reingebissen in die Aufgabe. Und das muss man auch mal sagen, das ist ja eine Identifikation geschaffen durch seinen Einsatz, durch sein Engagement. Hat er einfach eine wichtige Rolle in der Mannschaft ausgeübt und war für die Fans eine ganz wichtige Identifikationsfigur. Und in dem Sinne schon, also das ist dann schon traurig, wenn da so jemand geht, der auch so prägend war für die letzten Monate beim Club. Aber ich sah es auch so, das ist, der hat einen Vertrag unterstellt jetzt mal aus der Bader-Zeit, wenn man das so sagt, der wohl überhaupt nicht ins Gefüge passt, was man jetzt vorhat. Zudem will man ja mehr junge Leute heranführen. Und da, glaube ich, war mehr das Angebot zu verlängern, auch ein Wink an die Fans zu sagen, wir hätten ja gern gewollt, aber das hat nicht gepasst. Aber ich glaube, das war von Anfang an klar, dass ein Spieler, der sich noch irgendwelche Optionen macht, nicht freiwillig runtergeht vom Gehalt, und noch in einem guten Fußballeralter noch ein bisschen beim Club zu spielen. Also ich glaube, so blauäugig müssen wir nicht sein. Deswegen war eine gute Zeit. Vielen Dank, wenn es dann zu Ende geht. Aber ich glaube, es ist unvermeidbar.
Gut, dann belassen wir es dabei, werden dann Dave Bulthuis, sofern er denn nicht mehr verlängern sollte, natürlich hier auch nochmal würdigen. Freuen uns, dass Sabiri und Lippert dem 1. FC Nürnberg länger erhalten bleiben, als das ursprünglich vorgesehen war und vor allen Dingen jetzt als Profis erhalten bleiben. Und schauen nun auf den SV Sandhausen. Wir erinnern uns mit Grauen an das Hinspiel. 1:3 ging es verloren. Sandhausen schoss damals 2 Tore in Unterzahl. Guido Burgstaller stellte dann irgendwann auf 1:3 kurz vor Ende des Spiels. Es war ein grottiger Kick, zumindest vom 1. FC Nürnberg. Und nun, ja, über ein halbes Jahr später mittlerweile, trifft man wieder aufeinander. Mittlerweile ist der SV Sandhausen 10. Ein Punkt weniger als der 1. FC Nürnberg. Schießt ein bisschen weniger Tore, kriegt vor allen Dingen deutlich weniger Tore als der 1. FC Nürnberg. Und dennoch weiß man nicht so richtig, wie man Sandhausen einordnen soll. Sie bleiben irgendwie die ganze Zeit so im Mittelfeld der Liga, obwohl sie in der Rückrunde, ja genau, ich weiß nicht, ob sie in der Rückrunde mehr als ein Spiel gerade gewonnen haben, ich habe es gerade nicht so ganz vor Augen, aber ja, sie sind definitiv auch eher abgerutscht in der Tabelle, Markus. Ich habe es jetzt gerade, 3 Spiele haben sie gewonnen, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen und dennoch aufgrund des ausgeglichenen Tabellenkellers bleibt Sandhausen in ruhigem Fahrwasser.
Ja, also ich denke, man muss trotz allem auch mal einen Hut ziehen, was da die letzten Jahre in Sandhausen passiert ist. Die haben keine Infrastruktur, die haben nicht groß Geld, was da investiert wird und trotzdem halten sie sich eigentlich die ganzen Jahre jetzt immer so im gesicherten Mittelfeld auf. Und hat man es bis zum Ende der letzten Saison alles schwarz zuschreiben können? Ist es in der Zwischenzeit Kenan Kocak, der da, denke ich, einen echt guten Job macht. Und ja, Sandhausen erinnert mich so vom Ruf her immer an den SV Meppen, der in den 80er Jahren da so das Synonym für die Langeweile der zweiten Liga war. Aber ja, ich meine, in der Hinrunde haben sie uns mal gezeigt, wo der Hammer hängt, sogar mit einem Mann weniger, über eine Halbzeit lang. Und die wollten es da halt ihrem ehemaligen Trainer zeigen, der jetzt bekanntermaßen nicht mehr da ist. Und von daher bin ich gespannt, was das jetzt für ein Spiel werden wird. Der Club hat ja leider bislang in der Rückrunde immer gegen die starken Mannschaften auch selbst eine starke Leistung gezeigt und gegen Mannschaften, wo man sich eigentlich denkt, naja, da müssten wir jetzt eigentlich schon ein bisschen dominant auftreten, haben wir uns dann auch immer etwas angepasst. Von daher bin ich gespannt, wie das ganze Spiel dann laufen wird.
Ja, außer in der Aufstiegssaison oder in der Saison nach dem Aufstieg. Damals sind sie ja 17. geworden und nur durch den Lizenzentzug für Duisburg drin geblieben. Am Ende immer relativ souveräner Klassenerhalt. Und die Geschichte mit gegen starke Mannschaften gut aussehen, gegen schwache nicht, das ist ja sowas, das zieht sich jetzt mittlerweile doch schon seit einigen Jahren durch ja die Chronik des 1. FC Nürnberg. Das sollten wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal ausführlicher beleuchten. Stefan, ja, Sandhausen, was erwartest du da?
Also ich hoffe zumindest mal einen Punkt, dann wäre, glaube ich, die Klasse gesichert. Ich habe heute mal den Tabellenrechner bemüht und bin zu dem Schluss gekommen, wenn wir noch einen Punkt holen, dann bleiben wir sicher drin. Unter anderem, weil auch viele gegeneinander spielen dann in den nächsten 3 Partien. Ja, also hoffen tue ich natürlich ganz klar auf den Sieg. Also das wäre jetzt schon mal wieder wichtig, dass wir mal auch wieder auswärts gewinnen. Aber auf der anderen Seite Sandhausen, das haben wir in der Hinrunde gesehen, das sehen wir über die ganze Saison, auch wenn sie jetzt eine kleine Durststrecke hinter sich hatten. Die können auch Fußball spielen, die haben auch gute Fußballer in ihren Reihen. Wir spielen auswärts, das mögen wir diese Saison gar nicht so. Also ich wäre quasi mit dem Punkt zufrieden und hoffe aber natürlich trotzdem auf den Sieg.
Wobei man auch eins mal festhalten muss, Sandhausen hat in dieser Saison schon 11 Mal zu Null gespielt. Für den Tabellenzehnten der zweiten Liga ist das ein recht ordentliches Ergebnis, muss ich sagen.
Ja, gerade zu Beginn der Saison und dann auch in dieser Phase dieser vielen Unentschieden hatten sie, glaube ich, einige Male dann auch 0-0 drin. Ja, mittlerweile ist der erste FC Nürnberg gerade auswärts überhaupt keine Gefahr mehr. Wir waren ja zwischenzeitlich sogar mal das gefährlichste Team der kompletten Liga, wenn es nicht mehr zu Hause zu spielen galt. Mittlerweile ist das wieder etwas anders geworden. Ein Spieler, auf den man natürlich sicherlich sehr, sehr achten muss, ist Andrew Wooten, oder Alexander?
Ja, die alte Geschichte mit Andrew Wooten, ja, der Lieblingsschüler von Alois Schwarz, den man ja schon vorher fast zum Club geschrieben hat. Klar, auf den muss man nicht aufpassen, das ist ein guter Spieler. Aber ich sag, das Spiel ist nicht ohne. Also ich bin da bei Stefan. Die Saison ist noch nicht vorbei und wir haben nicht nur in Nürnberg haben wir schon ganz komische Saisonverläufe noch erlebt. Ich hätte ganz gern einen Punkt. Ich glaube, dann bin ich bei Stefan, jetzt sind wir durch und Sandhausen, glaube ich, hätte den auch ganz gern. Denn die haben im Anschluss spielen sie bei den Würzburger Kickers und haben zum Schluss Hannover. Und der Abstand von Sandhausen ist nach unten auch nur 5 Punkte. Da kann es ganz hässlichen Dynamiken geben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man je nach Spielverlauf sich relativ frühzeitig auf dem Punkteteilung einigen wird. Da können natürlich solche Spieler wie Wooten, die dann trotzdem das Tor machen wollen, dann dazwischen funken. Da haben wir auch ein paar Kandidaten wie Teuchert, der sicherlich da keine Rücksicht drauf nehmen würde. Aber ich bin mit dem Punkt zufrieden und wäre froh, wenn es dann die Saison endlich mal ein Deckel drauf ist.
Ein Punkt ist natürlich zu wenig, wenn wir noch irgendwie Fürth abfangen wollen, was angesichts von 5 Punkten Rückstand mittlerweile relativ schwierig wird. Und dann ja die erste Saison seit langer Zeit wäre, in der man ja, hinter Fürth einläuft, aber das soll gar nicht so im Vordergrund stehen. Ja, ihr könnt alle gut mit einem Unentschieden leben. Im Hinblick auf TV-Gelder wäre natürlich ein Sieg noch viel wertvoller. Was erwartet ihr denn für eine Spielanlage? Also, ihr hattet es schon angesprochen, auswärts, da tut sich der FCN sowieso jetzt schwierig nach der Winterpause. Dazu dann eben diese Problematik gegen kleinere Gegner sieht man irgendwie immer nicht so gut aus. Erwartest du, Markus, dass der FC Nürnberg das Spiel schon mehr machen muss oder tatsächlich Sandhausen sogar sagt, hier, kommt, nehmt den Ball?
Also ich denke schon, dass der Club so beginnen wird wie die ersten 10 Minuten in Würzburg. Da haben sie auch versucht, sicher zu stehen, den Ball laufen zu lassen, Kurzpass-Staffetten zu spielen und schon ein bisschen dominant in das Spiel reinzugehen. Es bleibt zu hoffen, dass dann nicht wie in Würzburg dann nach 10 Minuten so ein Gegentor das ganze Konzept dann über den Haufen wirft. Aber vom Prinzip her denke ich schon, dass der Club da dominant auftreten wird.
Stefan, erwartest du irgendwelche personellen Änderungen in der Startelf, außer womöglich Marc Reiter für Bulthuis?
Ja, ich denke mal, dass Sicherheit Marc Reiter, wie du schon sagst, zum Zug kommen wird. Auf der anderen Seite muss man auch mal gucken jetzt. Ich bin gespannt, wie Kölner spielen lässt, weil was da jetzt auch eben gerade von Markus angesprochen wurde, diese guten Anfangsminuten in Würzburg, die hatten wir auch schon gegen St. Pauli und es ging dann, ja, in Würzburg nicht ganz, aber gegen St. Pauli ging das dann auch nach hinten los. Wir hatten zwar nach vorne raus gute Möglichkeiten, waren dominant, aber hinten raus haben wir das Spiel verloren und waren dann doch nicht mehr so gut. Danach hat sich auch Köln ein bisschen der zweiten Liga auch wieder ein bisschen mehr angenähert und angepasst, weil er gemerkt hat, so wie ich unbedingt spielen will und mit den Spielern, die ich habe, funktioniert es nicht so wirklich. Vielleicht nimmt er sich jetzt auch das Spiel gegen den VfB Stuttgart als Beispiel und lässt ein bisschen tiefer stehen, lässt die Sandhausener machen und versucht es auch wieder über Teuchert zu kontern. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
Alexander, Kevin Möwald kommt zurück von der Gelbsperre. Rotiert er wieder in die erste Elf?
Ja, glaube ich schon. Also Möwald ist einfach ein wichtiger Spieler für den FC Nürnberg, gerade was als Impulsgeber, auch wenn es nicht immer funktioniert hat wie gegen Würzburg, wo er ganz schlecht ausgesehen hat. Glaube ich, wird da definitiv reinkommen und wird da das Spiel auch als spielmachender Mittelfeldspieler da agieren. Ich glaube, der kommt rein. Sonst bin ich da beim Stefan. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Taktik von Stuttgart auch einfach beibehält, Kölner und da ist Sandhausen erstmal machen lässt. Und dann eben darauf hofft, dass wird durch Teuchert, durch einen genialen Pass oder einen Freistoß von Möwald oder Konter da erstmal zum Zug kommen. Aber die Stabilität der Mannschaft im Vordergrund steht.
Zum Abschluss, allseits gehasst, dennoch immer wieder durchgeführt. Wie geht das Spiel aus, Markus?
Wir gewinnen 1-0.
Stefan?
Dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, wir gehen 2-0.
Alexander?
Ich bin beim 1-1 und bin damit happy.
Ich sag 2-1 für Nürnberg. Letzte Woche lag ich ein Tor daneben, habe ich aber 1-3 getippt. Mal gucken, wie es dieses Mal endet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Alexander und Stefan von Club Fans United. Ich bedanke mich bei Markus. Schön, dass ihr dabei wart, eine Stunde mit mir über den ersten FC Nürnberg gesprochen habt. Zum Abschluss noch eine Programmempfehlung. Am Freitag und am Samstag ab 19 bzw. ab 14 Uhr hört ihr hier auf meinsportradio die Baseball-Bundesliga. Mainz empfängt Regensburg an beiden Tagen. Schaltet ein live hier auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga, Entschuldigung. Und dann schaut vorbei auf iTunes, bewertet den Podcast, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Und wie gesagt, schaut vorbei auf Club Fans United. Vielen Dank an Alexander, vielen Dank an Stefan, vielen Dank auch an Markus. Das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de und wir hören uns nächste Woche wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.